Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 19: Entwicklungsabweichungen im Jugendalter. Beispiel: Lisa war schon als Kind immer sehr zielstrebig und ehrgeizig. Sie war gut in der Schule und eine ausgezeichnete Sportlerin. Mit Beginn der Pubertät hatte ihr Körper begonnen, sich sichtbar zu verändern. Aus dem einst kindlichen, schlanken und drahtigen Mädchen war eine junge Frau mit weiblichen Rundungen geworden. Während sich viele andere Mädchen in diesem Alter über derartige Veränderungen gefreut hätten, begann Lisa mit sich selbst und ihrem Aussehen zu hadern. Sie empfand sich als zu dick und wäre gerne wieder das kleine Mädchen von vorher gewesen. Zu diesem Zeitpunkt begann Lisa mit ihrer ersten Diät, um etwas an ihrer Figur zu verändern. Zunächst verbot sie sich Schokolade, Chips und sonstige Süßigkeiten. Dann folgten andere Lebensmittel, die aus ihrer Sicht zu viele Kalorien hatten. Lisas Eltern und Freunde bemerkten Lisas verändertes Essverhalten zunächst nicht, wurden jedoch stutzig, als das Mädchen zusehends dünner wurde. Gemeinsames Essen mied sie und zog sich mehr und mehr in ihr eigenes Zimmer zurück. Trotz des guten Zuredens ihrer Mitmenschen veränderte sich Lisa zusehends, bis sie schließlich fast nichts mehr aß. Aus dem einst fröhlichen und geselligen Mädchen war eine in sich gekehrte und untergewichtige Jugendliche geworden. Bei einer Größe von 1,65 Meter brachte sie schließlich nur noch 40 Kilogramm auf die Waage. Trotz des offensichtlichen Untergewichtes empfand sich Lisa immer noch als zu fett. Ihre Gedanken kreisten ständig um Essen bzw. Nicht-Essen und um die Angst, an Gewicht zuzunehmen. Beispiel Ende. Im Jugendalter ergeben sich viele entwicklungsbedingte Veränderungen, die bewältigt werden müssen. Diese bergen sehr viele Chancen und Möglichkeiten für Jugendliche, können aber auch Belastungen und Überforderungen mit sich bringen. Darum ist die Phase der Jugend häufig eine labile und sensitive Phase. Bei Jugendlichen wie Lisa, die im Zuge des Jugendalters Schwierigkeiten haben, mit den Anforderungen, Bedingungen und Herausforderungen dieser neuen Lebensphase zurechtzukommen, können sich psychische Auffälligkeiten oder Störungen manifestieren. Abschnitt 19.1: Prävalenz und Geschlechtsunterschiede. In der Bella-Studie von Ravens, Sieberer und Kollegen aus dem Jahr 2007, in der repräsentative Daten zur psychischen Gesundheit im Rahmen des deutschen Kinder- und Jugendsurveys erhoben werden, lässt sich ein leichter Anstieg der Prävalenzraten vom Kindes- zum Jugendalter beobachten. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, bei denen möglicherweise oder wahrscheinlich eine psychische Auffälligkeit vorliegt, steigt von 20,2% im Alter von 7 bis 10 Jahren über 21,5% im Alter von 11 bis 13 Jahren auf 23,6% im Alter von 14 bis 17 Jahren. Der Anstieg dürfte dadurch erklärbar sein, dass bestimmte Störungen verstärkt erst nach der Pubertät auftreten, wie Essstörungen, Depressionen oder Substanzmissbrauch. Gleichzeitig sind andere Störungen eher charakteristisch für das Kindesalter, wie Enuresis oder Trennungsangst. Als Konsequenz sind laut Ihle und Esser 2002 die Prävalenzraten in verschiedenen Lebensabschnitten nicht dramatisch unterschiedlich. Im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede weisen die Ergebnisse der Bella-Studie darauf hin, dass Jungen im Kindesalter in der Regel häufiger psychische und Verhaltensauffälligkeiten zeigen als Mädchen. In der Adoleszenz steigt die Anzahl der betroffenen Mädchen dagegen deutlich an. Im Alter von 14 bis 17 Jahren sind dann mit 24,9% der Jungen und 22,2% der Mädchen beide Geschlechter in etwa gleichermaßen betroffen. In Bezug auf die Erscheinungsformen der Auffälligkeiten ergeben sich jedoch deutliche Geschlechtsunterschiede. So ist der Anstieg der Prävalenz bei den Mädchen in erster Linie auf die Zunahme internalisierenden Problemverhaltens zurückzuführen, während die meisten Jungen eher externalisierende Auffälligkeiten zeigen. Siehe dazu Alsacker und Bütikofer 2005. Internalisierende Auffälligkeiten sind durch nach innen gerichtete Verhaltensweisen gekennzeichnet und manifestieren sich unter anderem in Depressionen, Ängsten und Essstörungen. Externalisierendes Problemverhalten dagegen ist eher nach außen gerichtet und kann sich beispielsweise durch Aggressivität, Delinquenz und Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit ausdrücken. Abschnitt 19.2 Beschreibung einzelner Störungsbilder. Da das Jugendalter durch zahlreiche Veränderungen gekennzeichnet ist, haben Entwicklungsabweichungen, die typischerweise in diesem Alter erstmals auftreten, andere Kennzeichen als solche, die bereits im Kindesalter entstehen. Neben den im Jugendalter erstmals entstehenden Störungsbildern können sich auch abweichende Verhaltens- und Erlebensweisen, die bereits im Kindesalter aufgetreten sind, fortsetzen und manifestieren. So bleiben beispielsweise Ängste und hyperkinetische Symptome im Jugendalter häufig bestehen oder entwickeln sich teilweise auch erst dann. Bei anderen Störungsbildern, die im Kindesalter hinsichtlich der Prävalenz eine weniger zentrale Rolle spielen, zum Beispiel Depression, kommt es im Jugendalter zu einer Veränderung der Symptomatik. Im Folgenden werden solche Störungsbilder beschrieben, die in der Regel erst in der späten Kindheit oder im Jugendalter beginnen oder bei denen sich erst dann das volle und klassische Symptombild zeigt. Auffälligkeiten, die ihren Ursprung bereits in der Kindheit haben können, werden in Kapitel 18 dargestellt. Essstörungen. Essstörungen sind im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen zu viel oder zu wenig Nahrung zu sich nehmen und sich gedanklich übermäßig mit ihrem Gewicht und ihrer Figur beschäftigen. Bei einigen essgestörten Jugendlichen kommt es zusätzlich zu übertriebenen gewichtsregulierenden Maßnahmen, wie Erbrechen, exzessivem Sport oder der Einnahme von Abführ- oder Entwässerungsmitteln. Grundsätzlich lassen sich zwei Störungsbilder differenzieren, die nach den gängigen Klassifikationssystemen als anerkannte psychische Störungen gelten: die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa. Adipositas, eine Essstörung, die mit extremem Übergewicht einhergeht und durch übermäßige Binge-Eating-Attacken, das heißt Heißhungeranfälle, bei denen große Mengen an Essen regelrecht verschlungen werden, gekennzeichnet sein kann, ist derzeit nicht als psychische, sondern ausschließlich als medizinische Erkrankung anerkannt. Die Mehrzahl der an Anorexia oder Bulimia nervosa erkrankten Jugendlichen sind Mädchen, weshalb im Folgenden immer von Patientinnen gesprochen wird. Anorexia nervosa. Patientinnen, die an Anorexia nervosa erkrankt sind, fallen zunächst durch ihr gravierendes Untergewicht auf. Der Body Mass Index, BMI, der sich aus der Körpergröße und dem Gewicht berechnet, liegt nach Kriterien des ICD-10 bei anorektischen Patientinnen unter 17,5. Bei einer Körpergröße von 1,65 Meter würde dieses zum Beispiel einem Körpergewicht von knapp 48 Kilogramm entsprechen. Bei den meisten Patientinnen liegt das Körpergewicht jedoch noch deutlich darunter, sodass häufig die Gefahr besteht, aufgrund der Mangelernährung und Mangelversorgung des Körpers ernsthafte körperliche Schädigungen zu erleiden oder sogar daran zu sterben. So lag die Mortalitätsrate in einer kanadischen Studie von Birmingham, Sue, Hilinski, Goldner und Gao 2005, bei der essgestörte Patientinnen über 20 Jahre hinweg begleitet wurden, beispielsweise bei etwa 10%. Die Patientinnen weigern sich, ihr Gewicht im Normalbereich zu halten und haben große Angst vor einer Gewichtszunahme. In der Regel liegt eine Körperschemastörung vor, aufgrund derer die Patientinnen ihr Gewicht und ihre äußere Erscheinung nicht realistisch einschätzen und ihr Untergewicht leugnen. Anorektische Patientinnen des asketischen Subtyps zeigen ein restriktives Essverhalten, gekennzeichnet durch eine fast gänzliche Verweigerung der Nahrungsaufnahme. Beim bulimischen Subtyp finden Essattacken statt, die durch gegensteuernde Maßnahmen wie selbstinduziertes Erbrechen, exzessiven Sport oder Missbrauch von Abführ- und Entwässerungsmitteln begleitet werden. Bulimia nervosa. Die Bulimia nervosa unterscheidet sich von der Anorexia nervosa dadurch, dass die Betroffenen nicht untergewichtig sind. Es treten wiederholte Essattacken auf denen mit den gerade beschriebenen gegensteuernden Maßnahmen begegnet wird. Das Selbstwertgefühl der Patientinnen wird übermäßig durch das wahrgenommene Gewicht und die wahrgenommene Figur bestimmt. Durch Essstörungen ergeben sich häufig körperliche Folgen, die durch die Unterernährung oder das regelmäßige Erbrechen hervorgerufen werden. Aufgrund des Erbrechens werden die Zähne durch den Kontakt mit der Magensäure stark angegriffen. Außerdem kann das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Nierenversagen ansteigen. Eine dauerhafte Unterernährung begünstigt darüber hinaus unter anderem die Entstehung von Osteoporose, Knochenbrüchigkeit, Muskelschwäche, Kreislaufproblemen und Stoffwechselstörungen. Ursachen und begünstigende Faktoren. Aus etiologischer Sicht sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, die Essstörungen begünstigen können. Neben genetischen Vulnerabilitäten sind hier insbesondere soziokulturelle Faktoren zu nennen. Das in westlichen Kulturen herrschende Schlankheitsideal führt häufig dazu, dass Mädchen und Frauen sich einem starken Druck ausgesetzt fühlen. Die natürlichen Veränderungen des weiblichen Körpers während der Pubertät, die unter anderem mit einem Anstieg des Fettanteils verbunden sind, sind oft damit assoziiert, dass sich Mädchen und junge Frauen sehr unwohl in ihrem Körper fühlen und sich als zu dick empfinden. Durch Diäten und gezügeltes Essverhalten wird versucht, dem Schlankheitsideal zu entsprechen. Diätverhalten ist oft der Einstieg in eine Essstörung, da es den Betroffenen nicht gelingt, zu einem normalen Essverhalten zurückzukehren. Darüber hinaus können familiäre Belastungen, gestörte Familienbeziehungen und belastende Lebensereignisse die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen begünstigen. Im Hinblick auf die Persönlichkeit zeigen insbesondere anorektische Patientinnen häufig einen extremen Perfektionismus und eine ausgeprägte Leistungsorientierung. Außerdem ist bei essgestörten Patientinnen in den meisten Fällen ein geringes Selbstwertgefühl zu beobachten. Interventionsmöglichkeiten. Im Hinblick auf Interventionsmöglichkeiten ist bei extrem untergewichtigen Patientinnen zunächst angezeigt, das Körpergewicht anzuheben, da sich einige Betroffene in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Generell wird sowohl bei bulimischen als auch bei anorektischen Patientinnen eine Ernährungsumstellung angestrebt, die darauf abzielt, das Wissen um eine gesunde Ernährung zu fördern und diese zu etablieren. Daneben zielen kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen darauf ab, den Kreislauf zwischen belastenden, emotional stressigen Situationen und dem gestörten Essverhalten zu durchbrechen. Bei vielen Patientinnen tritt dysfunktionales Essverhalten vor allem in derartigen Situationen auf, um sich abzulenken und so mit den eigenen negativen Emotionen umgehen zu können. Aus diesem Grund ist auch ein zentrales Ziel der Therapie, die Wahrnehmung und den Ausdruck von Gefühlen zu verbessern. Dies geschieht beispielsweise durch Selbstbeobachtungsübungen und Rollenspiele. Im Hinblick auf die Körperwahrnehmung sollen die Betroffenen zu einer realistischeren Selbsteinschätzung kommen, indem verzerrte Wahrnehmungs- und Erwartungsmuster durchbrochen werden. Teilweise werden familientherapeutische Maßnahmen ergänzend durchgeführt, um Interaktionsprobleme zwischen den Familienmitgliedern anzugehen. Psychopharmaka in Form von Antidepressiva werden in der Regel nur dann eingesetzt, wenn zusätzlich depressive Symptome bestehen, was allerdings häufig der Fall ist. Depression. Die Prävalenz depressiver Störungen nimmt im Jugendalter deutlich zu. Siehe dazu Costello, Foley und Angold 2006 oder Grön, Scheithauer, Essau und Petermann 1997. Nach Angaben von Alsacker und Bütikofer 2005 zeigen vor allem Mädchen in der Adoleszenz häufiger depressive Symptome. Während depressive Störungen im Kindesalter noch primär durch somatische Symptome und Verhaltensauffälligkeiten gekennzeichnet sind, zum Beispiel Bauchschmerzen, vermehrtes Weinen, Schlafstörungen, Gereiztheit, verminderte Mimik und Gestik, werden im Jugendalter die klassischen emotionalen, kognitiven und motivationalen Symptome einer Depression beobachtbar. Siehe dazu Preis und Remschmidt 2007. Damit kommt die Symptomatik einer depressiven Störung im Jugendalter der im Erwachsenenalter gleich. Es lassen sich unterschiedliche Formen depressiver Störungen voneinander abgrenzen, die vor allem durch ihren Schweregrad und ihre Dauer, episodisch oder wiederkehrend, voneinander unterschieden werden. Bei den bipolaren Störungen, die zeitweise ebenfalls durch depressive Symptome begleitet werden, kommt es darüber hinaus zu manischen Episoden, die durch eine abnorme und anhaltend gehobene Stimmung charakterisiert sind. Zu den Symptomen einer Depression im Jugendalter können depressive Verstimmung und Niedergeschlagenheit, Verlust von Interesse und Freude, Antriebslosigkeit, gesteigerte Ermüdbarkeit, geringes Selbstwertgefühl und Selbstvorwürfe, Konzentrationsschwierigkeiten, psychomotorische Unruhe oder Hemmung, Schlafstörungen, Appetitverlust oder gesteigerter Appetit und Suizidgedanken gehören. Hören Sie hierzu auch den gleich folgenden Exkurs Suizidalität bei Jugendlichen. Die sozialen und interaktiven Fähigkeiten depressiver Jugendlicher sind häufig vermindert, wodurch sich zusätzlich soziale Schwierigkeiten ergeben können. Exkurs: Suizidalität bei Jugendlichen. Suizide und Suizidversuche sind bei jüngeren Kindern sehr selten. Ab dem Jugendalter ist ein genereller Anstieg der Suizidraten zu beobachten. In der Altersgruppe von 10 bis 15 Jahren begingen im Jahr 2012 in Deutschland 20 Kinder bzw. Jugendliche Selbstmord. Das entspricht 0,5 von 100.000. In der Altersgruppe von 15 bis 20 Jahre waren es 184 Jugendliche, also 4,5 von 100.000. Und in der Altersgruppe von 20 bis 25 Jahre begangen 376 Jugendliche bzw. junge Erwachsene, das heißt 7,6 von 100.000 Selbstmord. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2013 lag das Verhältnis von Jungen zu Mädchen dabei insgesamt bei 78 zu 22%. Der Suizid gehört damit zu einer der häufigsten Todesursachen in dieser Altersgruppe. Siehe dazu Arias, McDormand, Strobino und Guyer 2003. Vollendete Suizide finden sich nach Bridge, Goldstein und Brent 2006 dabei häufiger bei den Jungen. Mädchen weisen demgegenüber mehr Suizidversuche auf. Dieses liegt unter anderem darin begründet, dass Jungen generell ein höheres Aggressionslevel aufweisen und in der Regel Methoden auswählen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich enden. Zum Beispiel Erhängen, Erschießen, Sprung aus großer Höhe. Obwohl ein Suizid oder ein Suizidversuch nicht unmittelbar mit einer psychischen Störung zusammenhängen muss, lässt sich doch bei der Mehrzahl jugendlicher Suizidenten eine solche finden. Bei etwa der Hälfte liegt dabei, laut Ryan 2005, eine depressive Störung vor. Als Gründe für einen Suizidversuch geben Jugendliche neben dem generellen Wunsch zu sterben auch den Wunsch an, aus einer schwierigen Situation oder einem unerträglichen Gefühlszustand zu entfliehen. Siehe Burgers, Spirito und Donaldson 1998. Manipulative Absichten, zum Beispiel jemandem ein schlechtes Gewissen machen, Liebesbeweis, werden dagegen seltener genannt. Das Internet als weltweit genutztes Medium zur Kommunikation bietet eine völlig neue Plattform, sich über das Thema Suizid auszutauschen. Siehe dazu Forsthoff, Hummel, Möller und Grunze 2005 und Pfeiffer, Gerschel, Seitschek, Niedermeyer und Hegerl 2005. Es birgt Chancen und Risiken, da suizidgefährdete Jugendliche einerseits Hilfe erhalten, andererseits aber auch zum Suizid animiert oder angetrieben werden können. Neben sachlichen Informationen und professionellen Hilfeangeboten von Suizidpräventionseinrichtungen finden sich auch Foren und Chatrooms, in denen sich Menschen mit Suizidabsichten austauschen können. Auch hier können Suizidgefährdete Hilfe und Unterstützung finden. Andererseits kommt es in diesen Foren auch teilweise zu einem Austausch über, in Anführungsstrichen, effiziente Suizidmethoden und zur Begünstigung von Nachahmungstaten, sogenannter Werther-Effekt. In manchen Fällen finden sogar Verabredungen zum zeitgleichen Suizid statt. Aufgrund seiner Anonymität und Niederschwelligkeit bietet das Internet demnach eine gute Plattform, um über das generell eher tabuisierte Thema Suizid zu informieren und um Betroffenen Hilfe anzubieten. Auf der anderen Seite können Suizide aber auch begünstigt werden. Exkurs Ende. Ursachen und begünstigende Faktoren von Depression. Aus etiologischer Sicht ist von einem multifaktoriellen Ursachenmodell auszugehen. Neben einer genetischen Disposition und Auffälligkeiten im Neurotransmitterhaushalt sind hier kognitiv-emotionale Faktoren zu nennen, die sich in negativen Bewertungsmustern und einer verzerrten, dysfunktionalen Wahrnehmung äußern. Betroffene zeigen außerdem häufig Defizite hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz und haben oft keine positiven Kontakte zu Gleichaltrigen. Auf familiärer Ebene finden sich häufig eine mangelnde Bindungs- und Fürsorgequalität sowie andere familiäre Belastungen, zum Beispiel Armut, viele Konflikte. Kinder an Depression erkrankter Eltern haben darüber hinaus ein erhöhtes Risiko, ebenfalls zu erkranken. Außerdem können kritische Lebensereignisse, zum Beispiel der Tod eines Elternteils oder schulische Misserfolgserlebnisse, die Entwicklung einer Depression begünstigen. Interventionsmöglichkeiten. Vor allem in schweren Fällen depressiver Störungen kommen Psychopharmaka, zum Beispiel Antidepressiva, zum Einsatz. Diese Medikamente wirken antriebssteigernd und stimmungsaufhellend, sollten aber immer in eine psychotherapeutische Intervention eingebettet sein. Eine kognitiv-verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Therapie sollte verschiedene Komponenten enthalten: die Förderung sozialer Kompetenzen, den Aufbau positiver Aktivitäten, zum Beispiel die Wiederaufnahme von Hobbys und die Förderung von Freizeitinteressen, die kognitive Umstrukturierung und damit Aufhebung dysfunktionaler Denkmuster, den Erwerb von Problemlösekompetenzen und eine Verbesserung der Selbststeuerung und Kontrolle, zum Beispiel das Setzen realistischer Ziele. Für die Praxis: Umgang mit Suizidäußerungen und Suizidgefahr. In Situationen, in denen ein Jugendlicher Suizidabsichten äußert oder auch nur der Verdacht aufkommt, dass eine Suizidgefahr besteht, stellt sich die Frage, wie ernst man die Ankündigung nehmen sollte und wie man dem Jugendlichen unterstützend zur Seite stehen kann. Grundsätzlich gilt, dass Suizidabsichten in der Regel dann geäußert werden, wenn tatsächlich der Wunsch zu sterben oder nach dem Entfliehen einer Situation besteht. Es handelt sich also fast immer um einen Hilferuf, dem mit Verständnis und Einfühlungsvermögen begegnet werden sollte. Jugendliche, die Suizidabsichten äußern, sollten in keinem Fall abgewiesen werden. Das sogenannte präsuizidale Syndrom, das häufig in der unmittelbaren Zeit vor einem Suizidversuch auftritt, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gedanke an den Suizid zunehmend vertrauter wird, konkrete Suizidvorstellungen bestehen, eine dysphorische Verstimmung und nicht selten auch psychosomatische Symptome, zum Beispiel Schlafstörungen oder Müdigkeit, auftreten. Daneben haben präsuizidale Jugendliche oft das Gefühl, nicht geliebt zu werden und einsam zu sein. Sie empfinden ihr Leben als ausweglos und leiden unter Ängsten oder Grübelzwängen. Zu den Warnzeichen für ein erhöhtes Suizidrisiko gehören nach Cairns 1997 unter anderem eine deutliche Veränderung des Verhaltens, zum Beispiel sozialer Rückzug, eine Vernachlässigung des eigenen Aussehens, eine starke Beschäftigung mit dem Thema Tod und Sterben, Suizidankündigungen und vorangegangene Suizidversuche, Beschäftigung mit Suizidmethoden, übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum oder Schulversagen. Siehe auch Heinrichs und Lohaus, 2011. Bei dem Verdacht auf eine Suizidabsicht sollte der Jugendliche einfühlsam, aber möglichst konkret darauf angesprochen werden. Hilfe kann in der Form geleistet werden, dass dem Jugendlichen zugehört wird und er auf eine offene und verständnisvolle Haltung trifft. Der Jugendliche sollte dazu motiviert und darin unterstützt werden, Kontakt zu Fachleuten wie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Psychiatern oder geeigneten Beratungsstellen aufzunehmen. Praxisbeispiel Ende. Substanzmissbrauch und Abhängigkeit. Während Essstörungen und Depression zu den internalisierenden Störungsbildern zählen, geht es im Folgenden um externalisierende Symptomatiken, die, wie bereits beschrieben, häufiger bei männlichen als bei weiblichen Jugendlichen zu beobachten sind. Im Hinblick auf den Substanzkonsum Jugendlicher sollte zwischen legalen und illegalen Stoffen unterschieden werden. Zu den legalen Substanzen zählen Tabak, Alkohol, Schnüffelstoffe und Medikamente. Als illegale Drogen gelten beispielsweise Cannabis, Opiate und Kokain. Der legale Konsum von Tabak und Alkohol ist an bestimmte Altersgrenzen gebunden, sodass auch hier bei jüngeren Jugendlichen ein gesetzwidriger Konsum vorliegen kann. Der Konsum legaler Substanzen, insbesondere in Bezug auf Alkohol und Tabak, ist gesellschaftlich akzeptierter und verbreiteter als der Konsum illegaler Substanzen. Hinsichtlich des Rauchverhaltens lässt sich bei 12- bis 17-jährigen deutschen Jugendlichen beobachten, dass nach einer Repräsentativstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahre 2011 70,8% noch nie geraucht haben, während 11,7% der Jugendlichen weniger als täglich rauchen, 4,8% täglich und 2,3% täglich 10 und mehr Zigaretten rauchen. Im Alter von 18 bis 25 haben 27,6% noch nie geraucht, während die Raucherquote 36,8% beträgt. Geschlechtsunterschiede sind dabei weder bei Jugendlichen noch bei jungen Erwachsenen feststellbar. Siehe auch Lampert und Tam, 2007. Als regelmäßige Alkoholkonsumenten, das heißt mindestens einmal pro Woche, bezeichnen sich knapp 14,2% der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen. In den letzten 30 Tagen vor der Befragung haben 42,0% der Jugendlichen Alkohol getrunken. Im jungen Erwachsenenalter konsumieren 39,8% regelmäßig Alkohol, wobei 81,9% in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken haben. Bei allen Indikatoren des Alkoholkonsums liegen die Werte laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beim männlichen Geschlecht höher als beim weiblichen Geschlecht. Insgesamt ist in den letzten Jahren eine Abnahme des Alkoholkonsums im Jugendalter zu konstatieren. Illegale Drogen haben 7,2% der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen schon einmal probiert, wobei 4,9% der Jugendlichen einen Konsum in den letzten 30 Tagen und 0,9% einen regelmäßigen Konsum angeben. Bei den jungen Erwachsenen haben 39,8% illegale Drogen probiert. Einen Konsum in den letzten 30 Tagen geben 5,8% an. Und einen regelmäßigen Konsum 3,7%. Auch hier liegt der Konsum bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen höher als bei weiblichen. Die Wirkungsweisen und Abhängigkeitspotenziale der unterschiedlichen Substanzklassen sind dabei sehr unterschiedlich, während Tabak in der Regel keine gravierenden, bewusstseinsverändernden Wirkungen hat, können andere psychotrope Substanzen sehr wohl Auswirkungen auf psychische Erlebens- und Verhaltensweisen sowie auf den Bewusstseinszustand haben. Demnach kann der Substanzkonsum in Abhängigkeit von der Substanzmenge und der Regelmäßigkeit des Konsums zu mehr oder weniger starken Veränderungen und damit einhergehenden Beeinträchtigungen führen. Siehe dazu Steinhausen 2006. Nach dem multiaxialen Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters, MAS, lassen sich unterschiedliche Stadien psychischer und verhaltensbezogener Störungen durch psychotrope Substanzen differenzieren. Diese reichen von der akuten Intoxikation, das heißt die kürzliche Einnahme einer Substanz in ausreichender Dosis, über den schädlichen Gebrauch, das heißt regelmäßiger Konsum und Missbrauch psychotroper Substanzen und das Abhängigkeitssyndrom bis hin zum Entzugssyndrom, Absetzen der Substanz mit entsprechenden Entzugssymptomen. Das Abhängigkeitssyndrom ist durch einen anhaltenden Missbrauch der Substanz trotz schädlicher Folgen, starkem Verlangen nach der Substanz, Entzugssyndrom beim Absetzen der Substanz, Toleranzentwicklung, das heißt Gewöhnung an die Substanz verbunden mit dem Erfordernis einer Dosissteigerung, um die gleiche Wirkung zu erzielen, und eine starke Fixierung auf den Substanzgebrauch gekennzeichnet. Die konkreten Symptome der einzelnen Störungsbilder hängen jeweils von der Beschaffenheit der konsumierten Substanz ab und können sowohl psychisch als auch körperlich sein. Eine Drogenabhängigkeit geht häufig mit gravierenden Funktionsbeeinträchtigungen, zum Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz, sozialen Problemen und delinquenten Verhaltensweisen einher. Außerdem führt sie häufig zu überdauernden Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen und wird durch andere psychische Auffälligkeiten und Störungen begleitet. Ursachen und begünstigende Faktoren. Die Ursachen für Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit sind fast immer multifaktoriell. Der in der Regel erwünschte Rauschzustand, der durch die Substanz erzeugt wird, führt meistens zu positiven Empfindungen, die unter anderem durch eine Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin bedingt sind. Diese positive Verstärkung erhöht grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Substanz in Zukunft erneut konsumiert wird. Zugleich reagiert der Körper bei wiederholtem Substanzgebrauch mit einer Reduktion der Produktion körpereigener Neurotransmitter, sodass die Substanz irgendwann benötigt wird, um die neurophysiologische Balance zu erhalten. Darüber hinaus gibt es eine genetische Disposition, die bestimmte Jugendliche vulnerabler für die Entwicklung einer Substanzmissbrauchsstörung werden lässt. Weitere Bedingungen, die derartige Störungen begünstigen können, sind individuelle Faktoren wie Ängstlichkeit, Kontaktschwäche, Stimmungslabilität oder fehlende soziale Kompetenzen. Hier werden bestimmte Substanzen teilweise auch zum Zweck der Selbstmedikation konsumiert. Daneben können auch aggressives und dissoziales Verhalten mit Substanzmissbrauchsstörungen einhergehen. Ungünstige familiäre Bedingungen und Belastungen, Gruppendruck innerhalb der Peergruppe, Schwierigkeiten bei der Identitätsfindung und bestimmte soziokulturelle Faktoren, zum Beispiel kulturabhängige und gesellschaftliche Drogenkonsumgewohnheiten, können außerdem einen Einfluss haben. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten. Neben präventiven Ansätzen, die grundsätzlich verhindern sollen, dass Kinder und Jugendliche in übermäßiger Weise Alkohol und Tabak konsumieren oder überhaupt erst zu anderen Drogen greifen, setzen Interventionen dann an, wenn es bereits zu einem problematischen Konsumverhalten gekommen ist. Das Ziel einer Therapie ist bei den illegalen Substanzen in der Regel die völlige Abstinenz, während bei der Alkoholabhängigkeit teilweise auch ein kontrollierter Konsum angestrebt wird. Bei Jugendlichen ist die Methode der Wahl jedoch eine Abstinenztherapie, durch die der Konsum völlig aufgegeben werden soll. Vergleich dazu Mühlig 2008. Der Beginn einer Therapie ist durch den körperlichen Entzug gekennzeichnet, der durch eine medizinisch-pharmakologische Unterstützung in Form von Substitutionsmedikamenten begleitet werden kann. Der Körper soll in dieser Phase entgiftet werden. Auftretenden Entzugserscheinungen wird gegebenenfalls medikamentös entgegengewirkt. Durch psychotherapeutische Maßnahmen soll dann eine Langzeitentwöhnung stattfinden, indem die Motivation zur Abstinenz gefördert und relevante Kompetenzen aufgebaut werden. Den Betroffenen werden störungsspezifische Informationen vermittelt, die die Risiken des Substanzkonsums aufzeigen. Daneben sollen kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen dazu führen, dass die auslösenden Reize und Situationen für den Substanzkonsum erkannt und kontrolliert werden. Die Patienten sollen ihre Selbstmanagementfähigkeiten verbessern und darüber hinaus lernen, mit eventuell auftretenden Rückfällen umzugehen. Gruppentherapeutische Angebote wirken sozial unterstützend und es kann dadurch ein Austausch mit anderen Patienten stattfinden. In langfristiger Hinsicht bieten Selbsthilfegruppen eine Möglichkeit, dauerhaft Kontakt zu anderen Betroffenen zu halten und damit motivationale und soziale Unterstützung zu sichern. Aggressives und delinquentes Verhalten. Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits auf aggressiv-oppositionelles Verhalten im Kindesalter eingegangen. Neben der Störung des Sozialverhaltens lässt sich nach dem MAS auch eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten diagnostizieren. Dieses Störungsbild wird häufig als Vorläuferform der Störung des Sozialverhaltens eingeordnet, welche sich bis ins Jugendalter fortsetzen und dort in delinquentes Verhalten münden kann. Im Allgemeinen zielt aggressives Verhalten darauf ab, jemand anderen zu schädigen. Dieses kann direkt, zum Beispiel durch einen körperlichen Angriff, oder indirekt, zum Beispiel durch Verleumdungen geschehen. Aggressive Verhaltensweisen sind damit dissozial und können zusätzlich delinquent sein, wenn sie gegen das geltende Strafrecht verstoßen. Delinquentes Verhalten muss jedoch nicht zwangsläufig aggressiv sein. So wäre der illegale Konsum oder Besitz von Drogen beispielsweise ein delinquentes, jedoch kein aggressives Verhalten. Im Jugendalter steigt die Rate delinquenten und kriminellen Verhaltens an. Nach Angaben von Dölling 2008 erreicht sie etwa um das 20. Lebensjahr herum ihren Höhepunkt. Im Jahr 2010 waren laut Bundeskriminalamt 10,8% aller Tatverdächtigen in Deutschland zwischen 14 und 18 Jahre sowie 10,1% zwischen 18 und 21 Jahre alt. Mehr als 3/4 der Tatverdächtigen waren dabei männlich. Insgesamt sind die meisten Jugendlichen allerdings eher als Gelegenheitsdelinquente zu bezeichnen, die leichtere Delikte begehen. Nur eine Minderheit der Jugendlichen ist regelmäßig und an schweren Delikten beteiligt. Jugendliche Straftäter begehen vor allem Straftaten aus den Bereichen Diebstahl, Sachbeschädigung und Körperverletzung, wobei sie bei der Gewaltdelinquenz deutlich überrepräsentiert sind. Eine besondere Gruppe stellt die der jugendlichen Intensiv- oder Mehrfachtäter dar, die nur aus etwa 10% aller jugendlichen Straftäter besteht, jedoch für 1 bis 2 Drittel der Straftaten verantwortlich ist, siehe Dölling 2007. Während sich der größte Teil delinquenter Jugendlicher nicht wesentlich von anderen Altersgenossen unterscheidet, weisen diese Jugendlichen oft weitere Auffälligkeiten und Belastungen auf. Sie zeigen oft schon früh Verhaltensauffälligkeiten, wachsen in einem schwierigen sozialen und familiären Umfeld auf, zeigen schlechte Schulleistungen und sind in Kontakt mit anderen delinquenten Peers. Vergleich dazu Bliesener 2003. Nach Moffitt 1993 lassen sich diesen Befunden entsprechend 2 Entwicklungspfade aggressiven bzw. delinquenten Verhaltens beobachten. Bei vielen Jugendlichen ist das delinquente Verhalten auf das Jugendalter begrenzt, Jugenddelinquenz, und wird darum häufig als Passager oder episodisch bezeichnet. Bei anderen zeichnen sich bereits im Kindesalter Auffälligkeiten ab, Störung des Sozialverhaltens etc., die in ein delinquentes Verhalten während der Adoleszenz, häufig fortgesetzt bis ins Erwachsenenalter, münden. Persistent Delinquente. Diese Jugendlichen haben in der Regel schon in der Kindheit eine sehr hohe Risikobelastung und eine schlechte Prognose hinsichtlich einer kompetenten und erfolgreichen Lebensführung. Delinquentes Verhalten führt, wenn es aufgedeckt und angezeigt wird, zu einer strafrechtlichen Verfolgung. Neben dem Freiheitsentzug, der bei wiederholten und schwereren Straftaten auch bei Jugendlichen veranlasst wird, stehen durch das Jugendstrafrecht in Deutschland weitere Maßnahmen der Sanktionierung, wie zum Beispiel Heimunterbringung, Ableistung von Sozialstunden, Kurzzeitarreste und Auflagen zur Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens zur Verfügung. Das oberste Ziel ist hierbei die Erziehung und nicht die Strafe. Therapeutische und präventive Maßnahmen zur Verhinderung und Eindämmung des sozialen Verhaltens zielen in der Regel darauf ab, eine Änderungsmotivation aufzubauen, soziale Kompetenzen und die Empathiefähigkeit zu fördern, Aggressionen abzubauen bzw. den angemessenen Umgang damit zu lernen und zu einer strukturierteren Lebensgestaltung zu gelangen, zum Beispiel einen Schulabschluss zu erreichen, eine Ausbildung zu beginnen.